was ja sozusagen grundsätzliche Marschroute ist, schon seit den letzten 2-3 Monaten, dass wir uns, sag ich mal, schon so ein bisschen warm reden in Richtung Exposure Draft zur Klarstellung ausgewählter Themen an IFS 15. Das haben wir in den letzten Sitzungen schon getan, indem wir so sukzessive das ein oder andere, was aus der TRG ins IRSB hochgespült worden ist, uns auch angeguckt haben. Ich hatte dazu beim letzten Mal zum ersten Mal ein bisschen ausführlicherer Form so 5 Agenda-Punkte dargestellt, die jetzt eben auch bis März im Board waren. Und das Dokument, das sehen Sie jetzt sozusagen auch als Agenda-Papier A, entsprechend aktualisiert mit den Dingen, die im April drin waren, Klammer auf, auch entschieden worden sind, Klammer zu, und die nun gerade heute, wahrscheinlich heute Nachmittag, drin sind zum Thema Principal Agent. Vorher würde ich vielleicht nochmal kurz entlang der Cover Notes so ein bisschen, sage ich mal, allgemeines Gremien-Update geben, weil es im Moment so ist, IFS 15 ist weiterhin stark im Fluss, eigentlich kann man jede Woche so ein bisschen was Neues berichten, sei es von ISB, von FASB oder auch TRG-Seite. Ein Punkt, jetzt ist Herr Bauer gerade rausgegangen, dann komme ich vielleicht gleich, dann parke ich die EFRAG-Diskussion nochmal ein Stück weit. Gesundheit. Grundsätzlich ist es ja so, dass EFRAG eine positive Endorsierungsempfehlung gegeben hat auf Basis des verabschiedeten IFS 15 und seinerzeit auch schon angedeutet hat, dass jetzt, sage ich mal, die fortlaufenden Diskussionen über die Klarstellung an der Endorsierungsempfehlung auch nichts ändern werden. Gleichwohl wird es dazu, sage ich mal, noch ein kleines Update an Kommunikationen geben, was sozusagen den Endorsement-Status da angeht. TRG-Sitzung hatten wir, ich sag mal Gott sei Dank, seit der letzten Sitzung keine mehr. Das heißt, es kommen jetzt nicht noch mehr neue Sachen auf die Agenda, sondern wir können jetzt erstmal das abarbeiten, was April und Mai jetzt noch da war. Im Prinzip, wenn wir die Liste vom letzten Mal uns noch vergegenwärtigen, da waren eben 5 Themen im März schon angedacht, Februar und März. Und 3 davon sind im März auch schon abgearbeitet worden, immer mit der grundsätzlichen Marschroute ISB bleibt prinzipienbasiert und zieht sich dann bei den möglichen Klarstellungen doch weitestgehend zurück. 2 Blöcke sind noch übergeblieben, das sind die ich jetzt sozusagen auch roll forward übernommen habe in die heutige Diskussion. Das eine ist der ganze Themenblock Collectability. Und das andere ist der, sage ich mal, seinerzeit noch gar nicht so richtig adressierte oder diskutierte Bereich im Board zu Principal Agent. Das werden wir uns sozusagen gleich im Einzelnen mal anschauen.
Muss ich eine ganz kurze Gerne. Frage. Bei diesen Themen, die das ISB und FASB beide bearbeiten, da wird es einen gemeinsamen Exposure Draft dann geben oder wird jeder einen separaten machen?
Nein. Wäre ich gleich noch zugekommen, okay, anhand der Liste in dem Papier, antworte ich gleich drauf. Da haben wir schon aktuelle Erkenntnisse zu. So, und der letzte Punkt, das werden wir eben am Ende kurz diskutieren. Wir hatten ja auch hier im Fachausschuss beim letzten Mal und auch in dem Chief Accountant Call Mitte April unter anderem über IFS 15 gesprochen und die TRG-Aktivitäten im Allgemeinen und im Speziellen. Und aus der Diskussion ist dann eben auch herausgekommen, dass es auch bei uns im Mitgliederkreis offenbar Gesprächsbedarf gibt, sich über das eine oder das andere wirklich von Erstellerseite mal auszutauschen. Und daraufhin hatte ich mich dann mal hingesetzt und das jetzt Ihnen auch vorliegende Konzeptpapier zusammengebaut, mal so auf einer Seite einfach dargestellt, wie könnte so eine Anwendergruppe aussehen. Und da hatte das dann eben auch an den Kreis der Chief Accountant zurückgespielt mit einer ziemlich breiten Resonanz, wie Sie sehen. Also wir haben jetzt 21 Rückmeldungen aus unseren Mitgliedsunternehmen, die gerne in dieser Anwendergruppe mitmachen wollen. Und jetzt haben wir eher, sage ich mal, ein Kapazitätsproblem nach oben, wie wir das managen, und sind jetzt sozusagen gerade auch erstmal an der Terminsuche, ob wir für Juni, Juli überhaupt noch sozusagen vor der Sommerpause nächstes Mal einen guten Termin finden, wo wir uns dazu auch zusammensetzen können. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal in die fachliche Diskussion, wobei jetzt, wo Herr Bauck wieder da ist, können wir den Punkt noch nachholen zur EFRAG. Ich hatte gerade schon gesagt, als Sie draußen waren, dass wir endorsierungsempfehlungstechnisch ja grundsätzlich formaliter auch mit den Klarstellungen erstmal nichts zu tun haben. Bei Tech ist das Thema auch überhaupt nicht wieder angelandet, außer eben jetzt, sage ich mal, auch fortlaufende TRG-Betreuung, so Educational Art. Weiß ich, ob Sie noch kurz zwei Takte dazu sagen wollen, wie jetzt auch von Bordseite die Kommunikation laufen soll zu dem Anpassung jetzt des Effective Dates, respektive vorne gerichtet zu den Klarstellungen.
Also zum Effective Date hatte ich gestern die Ausschussmitglieder bereits informiert, dass EFRAG praktisch eine Entwurf einer Pressenotiz vorbereitet hat, dass an dem Tag, wo eben die Veröffentlichung kommen, also heute, unmittelbar zeitnah sich EFRAG auch äußern würde und das begrüßt. Und das war es dann aber auch. Mehr ist da praktisch nicht geplant. Das Thema Änderungen TRG ist bislang beim EFRAG-Board noch gar nicht besprochen worden, aber ich gehe davon aus, dass das in den ganz normalen Prozess eingestielt wird. Das heißt, dass der Entwurf, der da kommt, von TEC beurteilt wird und dann TEC eine Beschlussempfehlung an den Board leiten wird.
Andreas, ich habe noch eine Frage, die zielt nicht genau in diese Richtung, aber wird EFRAG sich eigentlich auch zukünftig mit dieser Frage auseinandersetzen, Converge-Standard auf der einen Seite schon, aber dann doch wiederum keine Convergence mehr, und was sind zukünftig eigentlich relevante Verlautbarungen für IFRS-Anwender in Europa beispielsweise, wenn wir eben die Sache haben, dass FESPI sich zu gewissen Themen auslässt, dass IASB entweder nichts dazu sagt, weil der Meinung sind, der Standard ist eh klar, oder weil sie der Meinung sind, nee, das ist so nicht zu sehen. Gibt es da schon Diskussionen?
Also nicht auf Bordebene. Es mag sein, dass beim Sekretariat bzw. bei TEC das eine oder andere diskutiert wird. Für den Board ist das insofern nicht relevant, weil wir ja nur zu beurteilen haben, was ist verpflichtende Literatur, deren Anwendung in Europa empfohlen wird und damit eben auch zu einem Endorsement führt. Wir endorsen ja nicht irgendwelche Stellungnahmen des FASBI, sondern wir können ja nur das endorsieren, was in irgendeiner Form vom IASB rauskommt und nicht das, was praktisch nicht rauskommt. Ja, das wäre dann wirklich so, dass wir eine Ansage bekommen müssten, dass man sagt, also wir halten es als EFRAG, Staff, Sekretariat, TEC für hochgradig gefährlich, dass sich der IASB zu diesem oder jenem Thema nicht äußert. Und dann könnte man überlegen, ob der Board im Zweifelsfall einen Brief an Ian McIntosh oder an Hans Hugerfors schreibt und sagt, hier, wir halten es aber für sinnvoll, dass er euch dazu dann auch schriftlich äußert. Aber geplant ist das im Moment nicht.
Also kann ich vielleicht noch kurz ergänzen aus der Tech-Brille. Wir haben im Prinzip mit einem ähnlichen Ansatz dort vorgegangen, wie wir das hier auch machen, dass wir also sozusagen sukzessive die Themen, die beim Board oder bei den Boards wieder angelandet sind, nochmal aufgreifen und schon mal so eine, sag ich mal, so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie ist denn unser Schmerzempfinden zu den einzelnen Themen, und wie Sie ja sehen, in der Liste haben wir jetzt eben eigentlich schon grundsätzlich 13 Themen, an denen man sich sozusagen reiben kann. Von der Grundtendenz war es auch bei TEC so, dass wir ziemlich auf Linie waren mit den IASB-Entscheidungen. Ne? Also zu sagen, wenn wir hier prinzipienbasiert weiter fahren wollen, dann halten wir es nicht für zielführend, an jeder dieser Themen nochmal rumzubasteln. Es gibt sicherlich 2-3 Baustellen, die valide sind, aber eben nicht alle Themen. Gleichwohl hat auch das EFRAG-Sekretariat das in ähnlicher Form aufbereitet, wie ich das hier auch gemacht hatte, also zu sagen, was sind Dinge, die nur und oder beim IASB oder FASB anlanden, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Jetzt mal nicht der Konvergenz willen, sondern wirklich aus fachlicher Sicht, gibt es da wirklich Issues, die wir vielleicht, ich sag mal, übersehen haben, die tatsächlich irgendwie relevant sind. Aber zumindest so weit, wie wir jetzt durchgekommen sind, muss ich sagen, da waren wir ziemlich auf Linie mit den IASB-Entscheidungen und auch soweit wir im Fachausschuss uns damit schon beschäftigt hatten. Insofern würde es mich jetzt auch wundern, wenn da ganz große Störfeuer im Sinne von, es müssen noch folgende 17 zusätzliche Klarstellungen formuliert werden. Da würde mich jetzt, sehe ich im Moment keinen Anlass aus Textsicht, dass da was Bahnbrechendes passiert. Ja, ansonsten vielleicht, wenn wir sozusagen übergehen in das Papier 4a zu den fachlichen, inhaltlichen Aspekten. Ja, kurz vorweggenommen zu dem Erstanwendungszeitpunkt vielleicht nochmal der wichtigste Punkt, das werden ja mittlerweile alle mitbekommen haben. Wir haben A, eine Board-Entscheidung und B, bestenfalls heute auch einen konkreten Standardentwurf. Ich weiß gar nicht, ob er schon veröffentlicht ist oder nicht, aber angekündigt ist er, sollte heute kommen. Der relativ inhaltlich ziemlich knapp aussieht, vielleicht so einer der kleinsten Änderungsstandards, die wir kennen, nämlich zweimal aus einer 7er 8 zu machen, und der spannendere Text ist dann eher so ein bisschen BC-Erklärung noch dazu, warum man das getan hat, aber die eigentliche Änderung ist recht überschaubar. Und auch inhaltlicherseits, glaube ich, werden wir da wahrscheinlich nicht viel Diskussionsbedarf sehen, aber der Punkt ist sozusagen abgehakt, zumindest von der IASB-Seite. Von FASB-Seite hatten wir schon Anfang April eine ähnliche Entscheidung gesehen, die aber, sage ich mal, jetzt im Entscheidungsprozess noch vielleicht ein bisschen flexibler ist, weil ja zumindest noch so ein Hintertürchen ist mit einer Fragestellung, könnten es auch 2 Jahre Verschiebung sein, Fragezeichen. Das müsste man also mal abwarten, aber auch da war ja jetzt die Grundtendenz zu sagen, wir schieben 1 Jahr. So, ansonsten hatte ich hier, damit wir sozusagen einigermaßen den Überblick behalten bei den ganzen Klarstellungen, nochmal zusammengefasst, was sind denn die einzelnen Themen, die jetzt mittlerweile so im Prinzip seit Februar beim ISB respektive FASB nochmal aufgegriffen worden sind aus der Gesamtliste der TRG. Und das sind eben insgesamt 13 Stück und man kann die auch so ein bisschen clustern, zu sagen, was sind die Themen, die bei uns hier auf jeden Fall nochmal vorstellig werden, im Sinne, die werden im Exposure Draft auch von ISB-Seite und von FASB-Seite wohl Eingang finden. Und dann gibt es eben einen größeren Block an Themen, das ist hier sozusagen Issue 5 bis 11, wo wir aus dem jetzigen Erkenntnisprozess, ich habe sozusagen jetzt April schon mal vorweggenommen, gucken wir uns ja gleich noch an, Themen haben, wo das ISB nicht tätig werden möchte, aber das FASB signalisiert hat, dass es was machen wird. Und dann haben wir...
Kurze Anmerkung, bitte? Redaktionelle Art, nur ganz kurz bei der zweiten Liste, wo es keine erwarteten Anpassungen gibt, da müsste nur noch ein kleines Nicht da oben rein, weil da steht immer noch die zu erwarten sind. Das sind die nicht zu erwarten sind.
Nein, dass die von FASB-Seite zu erwarten sind. Das ist absolut korrekt. Von FASB-Seite nicht nur zu erwarten sind, sage ich gleich was zu, per Stand heute auch schon erfolgt sind.
Hier oben sind ISB und FASB.
Okay. Ja, genau, also die erste Liste ist ISB und FASB machen, ich will nicht sagen im Gleichklang, aber zumindest zum gleichen Thema was. Das sind die 4 Sachen, die, wo man jetzt auch gesehen hat, okay, da scheint offenbar am meisten noch auch Munition drin zu sein. Das eine waren diese ganzen Thema der Transition-Regeln, dann auch das Thema Royalties natürlich. Und da gab es aber eine ganze Latte Themen, die wir auch hier eigentlich alle schon durchdekliniert hatten, bis eben auf Collectability, wo man sagen muss, das ist vielleicht auch schwieriger, driftet eher in das Regelbasierte ab, sind aber gleichwohl alles Themen, wo das FASB sich zu geäußert hat, wir machen was. Und dann sind per Stand heute eigentlich nur noch aus der Liste 2 Themen aktuell offen, nämlich die beiden zu Principal Agent, genau genommen sogar aus ISB-Seite nur das nur Nummer 12, Nummer 13 ist eigentlich im April schon abgehakt worden. Und jetzt können wir mal heute, die Lizenzsoft ja gerade heute parallel mal abwarten, was jetzt zu Principal Agent beim ISB noch passiert. So, du hattest gefragt, wie ist denn jetzt sozusagen der Stand, wie werden denn diese Themen jetzt in einen Explorer Draft weiter verfrühstückt? Per Stand heute ist es so, dass FASB ist schon tätig geworden. Also zu einer ganzen Reihe an Themen war eigentlich schon seit Anfang April war das was passiert und es gibt jetzt auch schon ein Amendment zu dem ASU, das ist am 12. Mai veröffentlicht worden von FASB-Seite alleine mit einer Kommentierungsfrist bis 30.06. Ziemlich knapp. Das heißt also, das FASB ist quasi schon fertig, bevor das ISB angefangen hat. Nicht ganz so, aber da gibt es auf jeden Fall einen Zeitversatz. Ja, das FASB ist jetzt sehr, sehr schnell da am Drücker. Und um mal durchzugehen, also die Nummerierung 1, 2, 3 und 5, 6, 7, 8 im Prinzip, die sind alle in diesem Amendment schon drin. Also es gibt quasi einen ganzen Block, nenne ich es mal, zum Thema Licenses. Und ein Block zum Thema Performance Obligation, Goods and Service Abgrenzung, Distinction Kriterium und so weiter. Das sind die 2 Oberbegriffe, die jetzt alle komplett in diesem Amendment-Entwurf drin sind. Ich habe angefangen über die Feiertage, hätte ich fast gesagt, über das lange Wochenende da mal ein bisschen drin zu schmökern, habe das dann aber sein gelassen, weil es 80 Seiten sind. Mit einer Menge Revisionsmarkierungen und Korrekturen, also das ist schon so Klarstellung, wie ich sie leider auch erwartet habe, es ist eine ganze Menge und im Kleingedruckten muss man mal gucken, wo das FASB jetzt da tatsächlich rauskommt, aber da deutet sie ihm schon an, dass wir schon ein Stück weit wieder mit der ISB-Regelung auseinanderlaufen, leider Gottes. Was eben jetzt auch da noch offen ist, sind sozusagen die sag ich mal, neueren Themen, auch von FASB-Seite, also auch Principal Agent, bin ich parallel auch noch dran, mal zu gucken, wie ist eigentlich da der Stand, aber da das ist auch noch nicht ausgeschlossen, dass dass da noch was nachgeschoben wird. Aber der ganze Themenblock eben mit jetzt ungefähr 80 Seiten Material ist schon mal auf dem Markt seit letzten Mittwoch. Ja. Wie gesagt, hat mich auch nicht gewundert, war absehbar, dass sie eben sehr, sehr schnell jetzt sind, eben auch sozusagen vielleicht schon fertig sind, bevor der Exposure Draft von ISB-Seite draußen ist. Der soll ja noch im Q2 kommen, aber der Erkenntnisprozess wird dann eben auch nicht mehr parallel weiterlaufen. So, das vielleicht als Überblick vorweg und dann haben wir jetzt eben innerlich sozusagen 2 Themenblöcke, über die wir nochmal sprechen können. nicht zwingend müssen, je nachdem, wie sozusagen jetzt bei Ihnen ein Bedarf besteht. Das eine war der ganze Themenblock Erwägungen zum Kriterium der Einbringlichkeit. Das hatten wir letztes Mal schon ein bisschen angefangen. Danach ist es aber eigentlich erst so richtig in der April-Sitzung des ISB zur Entscheidung gereift, will ich es mal nennen. Und der Anschlusspunkt der Diskussion und auch eher von der amerikanischen Seite getriggert war, vielleicht das nochmal zur Erinnerung, dieses Wahrscheinlichkeitskriterium. Ne? Da müssen wir ja im Auge behalten, dass da eben aus US-GAAP-Sicht die Wahrscheinlichkeit mit likely to occur überschrieben ist und nicht mit more likely than not. Das heißt, die Hürde oder die Nichthürde in das Einbringlichkeitskriterium für ISS 15 zu kommen, war sowieso auf der US-Seite schon immer höher. Das heißt, das Schmerzempfinden und das Diskussionsbedürfnis schien da von Anfang an größer. Nicht überraschend deshalb auch, dass insbesondere aus der Richtung eben auch jetzt die Diskussion nochmal aufgebracht wurde. Und ich hatte das beim letzten Mal schon ein bisschen angefangen zu erläutern und das können Sie jetzt sozusagen, wenn Sie im Detail auch das Agendapapier vom April 2015 sich diesbezüglich nochmal angeguckt haben, auch sehen, dass man im Prinzip versucht hat, das wirklich wirtschaftlich auszulegen. Also im Sinne von, die Collectability hat sozusagen da ihre Grenzen, wo auch das Unternehmen die Gegenleistung gegenüber dem Kunden sozusagen einstellen kann, wenn der nicht zahlt. Weil es gab halt Diskussionen in die Richtung, meinetwegen so aus dem Versorgerbereich, wo ich, weiß ich nicht, als Stadtwerk mir die Kunden nicht aussuchen kann. Und wenn ich dann eine langfristige Versorgungsverpflichtung hätte, dann würde ich immer bei einem bestimmten Prozentsatz an Kunden mit der Collectability in Bredouille kommen. Und da hat man aber gesagt, naja, in aller Regel ist ja schon so, wenn einer nicht zahlt, irgendwann kann ich den Strom dann schon abknipsen. Und spätestens da ist dann auch mit der Collectability mal Genüge getan. Und man muss also nicht jetzt hier schon eine Totalbetrachtung über die nächsten 20 Jahre aufmachen, ob denn jeder Kunde wirklich immer und in allen Umständen dann zahlen kann. Und das war so ein bisschen die Grundidee, wie auch dann der ISB-Staff argumentiert hatte, prinzipienbasiert zu sagen, das ist eigentlich so, wie es jetzt geregelt ist, schon in Ordnung, wenn man den Standard entsprechend auslegt. Und das FASB hatte schon im März dazu in der gemeinsamen Sitzung artikuliert, nee, wir sehen da durchaus Regelungsbedarf. Und abschließend behandelt ist dann das Thema von ISB-Seite eben in der April-Sitzung mit diesem zusätzlichen Agendapapier. Und um es kurz zu machen, also eigentlich ging die Diskussion nur 5 Sekunden, weil Hans Hogerforst die Session damit eröffnete, ob es noch Fragen gäbe oder ob wir das Thema ad acta legen können. Und dann haben erst alle Ja gesagt und dann hat man aber PT-Cyber doch nochmal wenigstens eine Viertelstunde ein paar Meinungen dazu ausgetauscht und ist aber im Ergebnis dazu gekommen zu sagen, also wir folgen weder den FASB-Ideen, die in der Pipeline sind, wir denken auch nicht, dass ein zusätzliches Beispiel notwendig ist, sondern wir glauben, dass das so, wie es jetzt geregelt ist, ausreichend ist. Ja. So, lange Rede, kurzer Sinn. Zu dem Thema ist von ISB-Seite nichts zu erwarten. Daher wäre jetzt die Frage an Sie, wie sehen Sie den Diskussionsbedarf? Sollten wir dazu nochmal was adressieren? Das könnten wir ja durchaus tun, wenn wir meinen, an dem Thema ist doch was dran.
Also wir können es vielleicht noch nicht hundertprozentig absehen, aber nach derzeitigem Stand glaube ich, dass wir damit leben können.
Wäre auch erstmal dafür, dass sich so ein paar Pfade eintreten. Allenfalls würden die Leitplanken enger oder anders gesetzt. Ich glaube, das brauchen wir uns jetzt noch nicht anzutun. Aber be careful what you wish for.
Also ich fand das eigentlich auch jetzt die Vorbereitung zu der ISB-Sitzung relativ überzeugend. Wenn Sie in das Stuff Paper mal reingeguckt haben, die haben relativ ausführlich eine Synopse gemacht dieser ganzen, Einzelideen, die von FASB-Seite gekommen sind und haben die quasi alle, wenn man so will, synoptisch mal einzeln durchgehakt. Sehen wir das in IFS 15 wirklich als virulent an oder nicht? Und da kam dann eben summa summarum ziemlich klar aus, nee, eigentlich nicht. Natürlich, glaube ich, wird es ein Stück weit jetzt so sein, das haben wir ja auch schon von den TRG-Themen mal besprochen, dass diese Staff-Papiere jetzt immer so ein bisschen schon als Guidance vielleicht mit reingenommen werden in die Gesamtdiskussion. Weil ich glaube schon, dass diese Papiere in der Tat helfen, das eine oder andere nochmal besser auszulegen im Sinne einer, wie ich schon mal sagte, sprachwissenschaftlichen Diskussion. Wie genau ist denn die Formulierung vielleicht auch für Nicht-Native-Speaker zu verstehen und was genau ist zu tun. Also so ein bisschen, sage ich mal, Äther haben wir dann doch, aber ich habe jetzt auch keinen Grund gesehen, warum man da IFS 15 nochmal für aufmachen sollte. So, das war das erste Thema, das im April behandelt worden ist. Und dann haben wir noch einen größeren Themenblock jetzt sozusagen für heute beim Board auf der Agenda, der auch schon mal andiskutiert worden ist oder eigentlich schon in mehreren Schritten andiskutiert worden ist und das erste Mal ausführlicher im März 2015 in der Board-Sitzung und sozusagen jetzt heute hoffentlich gegebenenfalls dann auch einer Entscheidung zugeführt wird. Grundsätzlich gab es hier zwei übergeordnete Baustellen, die aus der TRG identifiziert worden sind. Das eine ist so ein bisschen die grundsätzliche Frage, wie verstehen wir Principal Agent, wie verstehen wir insbesondere den, ich nenne es mal Kriterienkatalog, den man so ein bisschen von IAS 18, dem da erst unlängst zu hinzugefügten Beispiel 21, so ein bisschen geerbt hat. Und die zweite Frage, und das war schon eine ziemlich konzeptionell spezielle Frage, was passiert denn eigentlich, wenn der Prinzipal als solcher identifiziert wurde, gleichwohl aber die Bruttoerlöse gar nicht kennt? Also da sind dann Gedankenspiele aufgemacht worden, ich bin zwar Prinzipal, aber ich kriege sozusagen durchgestellt immer nur einen konstanten Nettoerlös. Wie soll ich denn dann bilanzieren, wenn ich da gar nicht in Kenntnis bin, dieser Erlöszahlen? Zu diesem zweitgenannten Thema hat das IASB schon in der ersten Runde im März sich geäußert und gesagt, also die Baustelle sehen wir so nicht. Oder es war einfach sehr schwer, Konstruktionen auszumachen, wo das wirklich so der Fall ist, wo ich einerseits eine Prinzipalstellung annehmen muss, aber andererseits die Erlösströme nicht kenne. Man hat damals viel eher den Querverweis zu dem erstgenannten Thema gezogen und gesagt, vielleicht ist, wenn das scheinbar der Fall wäre, nicht viel eher ein Indikator dafür, dass wir die Goods and Services nicht richtig verstanden und identifiziert haben. Also habe ich denn wirklich den richtigen Kunden und die richtige Dienstleistung ihm gegenüber eigentlich ausgemacht, wenn ich hier mit einem Problem hätte, die Erlösströme tatsächlich zu definieren. Und ich hatte das kurz angerissen an dem Beispiel Reisebüro, Fluggesellschaft und Flüge, also so dieses Wechselspiel, ist die Leistung eigentlich der Flug oder ist es eher die Vermittlungsleistung auf Recht auf einen Flug? Und das ist auch eine Sache, die in einem Agenda-Papier schon im März und relativ ausführlich hoch und runter diskutiert worden ist. Und im Ergebnis dieser ganzen Diskussion ist man dann also jetzt bei dem Stand heute für Mai gelandet, im Prinzip zu sagen, wir müssen vielleicht nochmal ran an das Thema Principal Agent. Und hier haben wir jetzt auch wirklich ein Thema, wo auch der ISB-Staff zumindest erstmal indikativ gesagt hat, wir wollen was machen. Und zwar, weil man diese ganze Kette nochmal analysiert hat. Also angefangen von der Frage, gibt es neben dem Kontrollprinzip, was man grundsätzlich für IFRS 15 und für den Übergang oder Erfüllung einer Performance Obligation gelten soll, noch so ein zweites Prinzip für Principal Agent? Die Idee könnte man ja haben, wenn man den Standard so gelesen hat. Wenn das so ist, welche Rolle spielen dann diese einzelnen Kriterien, die wir aus IAS 18 geerbt haben? Sind die vielleicht anders zu gewichten? Gibt es doch noch so ein Risk and Nuance am Ende der Strecke? Und dann eben die Frage, ist es nicht eigentlich viel mehr konzeptionell nochmal zu überdenken, dass wir diese einzelnen Güter und Dienstleistungen, diese Goods and Services sauber identifiziert haben? Den letztgenannten Punkt fand ich persönlich, würde ich sagen, ganz gut, das scheint in der Tat nochmal ein bisschen Feinjustierung zu bedürfen. Und aus der Diskussion vom März ist eben der Vorschlag für die heutige Sitzung beim Board, das ist das, was Sie jetzt auch in dem Agenda-Papier sehen, was ich Ihnen zusätzlich noch zur Verfügung gestellt habe, an zwei Stellen sozusagen im Standard nachzujustieren. Und das ist im Prinzip, was Sie jetzt in unserer Sitzungsunterlage 04a auf Seite 13-14 sozusagen sehen als Follow-up für den aktuellen Stand. Das eine ist nämlich, so einen zusätzlichen Paragraphen einzuführen, 34a, ja, B34a in den Anwendungsleitlinien, um, sage ich mal, die ersten drei genannten Themen, also Kontrollprinzip im Allgemeinen, Relation der Indikatoren und Identifizierung einer korrekten Zusage von Gütern und Dienstleistungen, um den ganzen Block so ein bisschen mehr eine Klammer drum zu ziehen. Da ist hier, habe ich ihn mal jetzt nochmal reinkopiert aus dem Agenda-Papier des ISB, so ein Formulierungsvorschlag drin, wo ich denke, insbesondere der sozusagen klein b ist eigentlich der interessante Punkt zu sagen, also wir stellen noch mal ganz hundertprozentig klar, dass elementar wichtig ist, dass ich immer nur was übertragen kann und in eine Prinzipalrolle kommen kann für etwas, was ich vorher selber mal kontrolliert habe. Und vielleicht sollte man das Pferd so rum mal aufziehen und so sagen, die Richtung will ich erstmal abklären, ist es was ich kontrolliert habe, und dann überhaupt kann ich ja nur in die Transferidee kommen. Also das ist jetzt sozusagen mal aktueller Formulierungsvorschlag. Wie gesagt, vielleicht wird der heute schon wieder auseinandergenommen, weiß ich nicht. Aber vielleicht mal für Sie jetzt so als Diskussionsgrundlage der aktuelle Stand. Und dann der zweite Punkt, der sich daran anschließt, sozusagen auch an das Kontrollprinzip nochmal zu schärfen, nochmal die Erkenntnis einzubringen, über eine zusätzliche Formulierung zu sagen, also auch an Dienstleistungen kann man Kontrolle haben. Klammer auf, um das Konzept sauber zu haben, müsste man das dann in der Form auch. Und dann entsprechend kann es auch dafür einen Kontrollübergang haben. Und das ist sozusagen der zweite Teilaspekt, der hier so auf 13.14 unseres Papiers nochmal zitiert ist, auch aus dem ISB-Staff-Vorschlag. Frage an Sie wäre, A, sehen Sie den Klärungsbedarf bei Prinzipal-Agenten-Beziehungen dem Grunde nach, und was halten Sie von diesen Vorschlägen, die jetzt hier im Moment im Raume stehen?
Also mir bringen die nicht so wirklich viel, wenn ich ehrlich bin. B34a zieht permanent eine Klammer um alles, aber gibt ja inhaltlich nichts Neues. Also B34a wiederholt nur das, was schon in IFRS 15 steht. Und da bin ich der Auffassung, bevor ich einfach nochmal nur eine leere Textziffer da einfüge, die also inhaltlich leer ist, indem sie nichts Neues bringt, lasse ich den Standard lieber so, wie er ist. Also mir bringt B34a gar nichts, und auch dieses Beispiel, also für mich war immer klar, dass ich, wenn ich was aus IFRS 18 verschiebe in IFRS 15, dass ich natürlich trotzdem dann zu berücksichtigen habe, dass das Kontrollprinzip gilt und nicht, dass ich dann hier irgendwie einen Fremdkörper in IFRS 15 eingebaut habe. Für mich war also klar, wenn ich das verschieben kann von IAS 18 in IFRS 15, dann muss es auch unter dem neuen Prinzip funktionieren. Und das sind ja nur Beispielindikatoren. Und es geht darum, wer kontrolliert. Und so würde ich dann auch die Prinzipalagentenklassifizierung machen. Das sind halt Beispiele, und die muss ich dann gegeneinander abwägen. Also Indikatoren, die ich gegeneinander abwägen muss. Das ist ja nur eine Hilfestellung. Und um eine Hilfestellung zu machen, finde ich etwas seltsam. Wäre meine Empfehlung eher, hier keine Standardsetzungsaktivität zu machen. Da gibt es andere Fragen, die dringlicher geklärt werden müssen, wo es auch inhaltlich irgendwie eine Klarstellung geben muss, anstatt einfach nur eine Klammer, um etwas drum zu ziehen.
Ich würde es vielleicht ein bisschen differenzierter sehen. Ich fand es interessant, dass in dem Text selbst, der hier in der Unterlage drin steht, ich habe es gerade nochmal gesucht, aber ich habe es nicht gefunden, drin steht, das Prinzip von 18 zu IFRS 15 hat sich geändert. Dann nehme ich aber Kriterien aus dem 18 und sage, die wendest du jetzt mal auf ein anderes Prinzip an. Dass das schon Fragen aufwirft, verstehe ich. Ich verstehe auch viele der Indikatoren, die da drin sind, nicht als Kontrollindikatoren. Da geht es eher um Risk and Rewards. Und von daher bin ich eigentlich schon erstmal grundsätzlich der Meinung, ja, ich würde das unterstützen, dass es darf, auch dass man sich der Sache annimmt und das mal klärt. Ob jetzt die Regelungen, die man hier vorgeschlagen hat, letztendlich die richtigen sind, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Ich will nur mal einen Aspekt aufbringen, der mir aufgefallen ist. Dieses Thema, ja, überleg doch mal, was ist denn eigentlich der Service oder das, was du da verkaufst? Diese Idee mit dem Recht auf einen Flug. Ich würde jetzt mal ad hoc sagen, damit kann ich eigentlich jeden Agenten zum Prinzipal machen, indem ich nur den Service oder was ich da vermittle, möglichst klein mache und sage, aber das beherrschst du ja. Ich könnte es auch zum Beispiel, ich glaube, jeder von uns würde sagen, ich gehe in irgendeinen Laden rein und da wird Telekommunikation und vermittelt mir da irgendeine mit Telekom oder mit wem auch immer. Würde man in den meisten Fällen sagen, das sind Agenten, die verkaufen nur für jemanden. Wenn ich aber sage, nee, die vermitteln das Recht, und die haben auch die Möglichkeit, das Recht auf einen Vertrag mit der Telekom oder auf ein Handy zu vermitteln, weil sie mit der Telekom einen Vertrag haben und sagen, wenn du das machst, dann stehe ich Gewehr bei Fuß und dann muss ich das erfüllen. Da könnte ich auch immer sagen, ja, für dieses Thema sind die jetzt prinzipal. Also ich könnte mir, also je nachdem, wie ich den Service oder das Gut, was ich verkaufe, definiere, meine ich, kann ich sehr viele Agenten, indem ich das beliebig kleinteilig mache, zu Principals machen. Also von daher habe ich da schon so ein bisschen, das kann man machen, Aber das hat natürlich schon hohe, große Auswirkungen auf die Frage, ob ich Principal oder Agent, weil ich muss ja immer genau gucken, was ist denn das Gut, was ich kontrolliere, und wenn ich das als Recht der Vermittlung interpretiere, dann wird es schwierig. Ich habe mir mal hier an den Rand geschrieben, dann kontrolliere ich also etwas immer dann, wenn ich Recht auf einen Abruf habe. Wenn ich also sage, ich kann jetzt einen Flug abrufen und dann muss die Fluglinie leisten. Wenn ich aber kein Recht habe, also hingehe und sage, ja, ich frage mal nach und dann kann die Lufthansa oder Germanwings oder wer auch immer das ist, sagen, nö, kriegst du nicht, ich habe keinen Vertrag mit dir, mache ich nicht. Dann kontrolliere ich es vielleicht nicht. Also ich sage jetzt mal, ich habe ein paar, ich verstehe den Angang, ne, und auch das Thema. Ich glaube auch, dass man das machen muss, aber ich glaube, das, was jetzt da steht, ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, ob uns das weiterhilft. Und nochmal, ich glaube auch die Idee vom Staff zu sagen, nee, also die Indikatoren da, das ist ja alles Kontrolle, da bin ich ganz vorsichtig. Weil wenn ich mir die Sachen teilweise ansehe, dann haben die für mich eigentlich nichts damit zu tun, dass ich ein Gut oder was auch immer kontrolliere. Aber was ist überhaupt Kontrolle? Ist das physische Kontrolle? Was meinen die damit? Also von daher bin ich da noch in dem Bereich, würde ich gerne noch mehr Klärung haben, insbesondere wenn man sagt, wir übernehmen eine Indikatorenliste aus dem Standard, dem ein anderes Prinzip zugrunde lag.
Aber ist das nicht im Grunde genommen ursächlich das Problem, dass man versucht, das Kontrollprinzip über etwas auszugießen, was eigentlich nicht wirklich gut operationalisierbar ist, nämlich Kontrolle über Services? Kontrolle funktioniert relativ gut bei physischen Gütern. Und da ist es für mich auch eigentlich, sag ich mal, weniger strittig, ob ich nun sage, ich habe ein Kontrollprinzip oder ein Risk-and-Rewards-Prinzip, weil die vermutlich in den weit überwiegenden Fällen in die gleiche Richtung funktionieren. Das heißt, Risk-and-Rewards nutze ich eigentlich als Indikator darüber, ob eine Kontrolle übergegangen ist, also neben dem rechtlichen Gefahrenübergang oder rechtlichen Übergang. Bei Services ist das weitaus schwieriger zu beurteilen, weil ich im Grunde genommen einen Service für eine logische Sekunde immer als irgendetwas Physisches definieren muss, was ich dann sofort wieder verbrauche. Ansonsten kriege ich das mit diesem Kontrollübergang nicht hin. Und das wird ja, denke ich, gerade bei der Prinzipal-Agenten-Sache sehr deutlich. Ja, ich muss praktisch einmal den Service in meinem Eigentum haben, bevor ich ihn weitergeben kann. Wie das funktionieren soll, leuchtet mir also originär schon nicht ein. Aber gut, ich muss wahrscheinlich irgendwie so etwas fingieren. Ich glaube, den Punkt, den du angesprochen hast mit der Frage, ob der ein Right, eine Vermittlung eines Rechtes als solches bereits eine Prinzipalstellung begründet, da bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht muss man tatsächlich, wenn man das, wenn, sagen wir mal, der IASB sich jetzt dazu entschließt, der Empfehlung stattzugeben des Stabes und man dann eben einen Entwurf schreibt, dann sollten wir im Zweifelsfall überlegen, ob man nicht eventuell das Ganze noch schärfen muss. Denn das, was du jetzt praktisch als Recht vermittelst, ist eigentlich das Recht auf Kapazität. Das ist eine Vermittlung eines Mengengerüstes. Normalerweise würde ich aber ja bei der Prinzipalstellung sagen, muss ich noch mehr Rechte haben. Ich muss Einfluss nehmen können auf die Preisgestaltung, ich muss Einfluss nehmen können auf, muss an Risiken und Chancen partizipieren, etc. pp. Und die Dinger sind ja im Grunde genommen bei diesen Vermittlungsleistungen alle ausgeschlossen. Das Preisgerüst ist normalerweise vorgegeben von dem Prinzipal. Das Einzige, was ich abrufen kann, ist eben tatsächlich die Leistung als solche, also das Mengengerüst.
Genau, weil ich bei Flug ich nicht immer grundsätzlich unterschreiben, dass dem so ist. Also ich glaube nicht, dass es bei den Vermittlungsleistungen immer so ist, dass der andere, der Prinzipal, in dem Beispiel, was wir haben, die Fluglinie oder wer auch immer sagt, so ist es und das sind die Preise und da hast du keinen Einfluss drauf.
Aber ich glaube nicht, dass du tatsächlich einen Einfluss hast darauf, der über das hinausgeht, was jemand, der direkt mit der Fluglinie kontrahiert, tatsächlich auch hat. Das heißt,
was würdest du dann sagen, was die hier sagen, das Beispiel der Fluglinie ist falsch? Ich bin da gar kein Principal, ich bin nur Agent. Mhm. Ja, okay, dann. Ich sage nur, wenn ich in die Richtung gehe, da bin ich bei dir. Also das kann man dann, wenn ich in die Richtung gehe, dann kann ich, sag ich jetzt mal, beliebig die Sachen so definieren, dass ich immer Principal bin. Ich habe damit auch ein Problem. Also deswegen, ich glaube, da sind wir gar nicht
so. Aber ist das definieren, muss das definieren, kann das definieren nur so weit gehen, wie es noch immer eine marktübliche, also wie es am Markt auch beobachtbare Leistung ist? Sonst bin ich ja, ich meine, ich muss ja irgendwie noch eine Leistung, die ich da. Guter Service muss ja auch irgendwie was sein, was ich am Markt beobachten kann. Und da komme ich dann irgendwann ein Problem. Da kann ich eben nicht so unendlich klein
definieren, dass ich dann irgendwie zu als Prinzipal werde.
Aber Vermittlungsleistung kann ich relativ.
Ich glaube, wo jede Industrie betroffen ist, ist die Frage des Transports von einem fertigen Gut tatsächlich zum Kunden. Und bei der Frage, wann ist denn dann da der Umsatz zu realisieren? Und das ist für mich auf Basis des bestehenden IFRS 15 auch in Teilen noch nicht so hinreichend. Klar, ich weiß, dass es diese Diskussion in den USA insbesondere gibt, auch in Abhängigkeit von den jeweiligen Incoterms, wie man damit umgeht und wie man tatsächlich dann den in Anführungszeichen Service des Transports, weil der Transport ist ja auch eine Dienstleistung, der von dem Produzenten in der Regel von einem Dritten wiederum veranlasst wird für den Kunden, wie das tatsächlich gesehen wird. Also da klafft teilweise eben auch Kontrolle und Risk and Rewards kann an der Stelle noch auseinanderklaffen.
Vielleicht nochmal so ein, zwei Gedanken, Aspekte, die auch vom Mitarbeiterstab da eingeflossen sind. Also der eine Punkt, Guido, was du gesagt hast, zu dem jeder Agent ist auch Prinzipal. Glaube ich, würde man sagen, ja, das ist aber auch genau Sinn der Sache, weil für irgendwas muss auch der Agent Prinzipal sein, sonst würde ein Reisebüro ja niemals Umsatzerlöse bilanzieren. Das heißt, es gibt ja irgendwelche Leistungen, die das Reisebüro erbringt, für die es dann auch Erlöse zahlen darf. Die Frage ist halt, gegenüber wem und was genau ist die Leistung? Also wer ist mein Kunde und was ist die Leistung? Und die haben das Reisebüro-Beispiel auch deshalb gewählt, weil man sagen kann, wir können da gibt es eine Dienstleistung, also sogar zwei, nämlich den Flug und das Recht auf den Flug, die können wir aber mal materialisieren, zumindest gedanklich nämlich durch ein Ticket. Also wenn wir uns mal vorstellen, wirklich das materielle Ticket würde jetzt das Recht und auch den Rechteinhaber symbolisieren. Und wenn wir das mal so nehmen, dann kann man halt schon die verschiedenen Konstellationen mal durchgehen. Wandert das Ticket sozusagen direkt vom Flugbetreiber zu dem Endkunden oder wandert das Ticket erstmal zum Reisebüro und das Reisebüro verkauft mir wirklich das Ticket. Und dann kann man nämlich natürlich wieder so ein bisschen mit den Risk-and-Reward-Kriterien aber so argumentieren und sagen, also wenn das Letztere der Fall wäre, dann ist wahrscheinlich wirklich das Reisebüro prinzipal, weil es mir eben wirklich das Recht auf den Flug weiterverkauft. Klammer auf, hat dann auch sowas wie ein Vorratsrisiko. Wenn die Flüge nicht verkaufen, dann liegen nämlich bei dem die Tickets rum. Und mit so einem Gedankenspiel kann man das schon mal einigermaßen simulieren, was die Idee ist. Das Problem ist, glaube ich, wirklich, dass es eine ganze Menge Dienstleistungen gibt, die noch deutlich abstrakter sind. Also das Reisebüro geht vielleicht sogar noch einigermaßen, aber da gibt es wahrscheinlich viel abstraktere Sachen, wo ich das nicht über so ein Ticket simulieren kann, wo ich dann wirklich sehr schnell ins Schleudern komme. Und ich glaube, die Krux da ist schon richtig erkannt zu sagen, das ist nämlich genau der Punkt, ich kann die Dienstleistungskontrolle kann ich nicht anfassen. Und
jetzt ein Beispiel nochmal mit den Tickets, die liegen dann da. Also ich verstehe es immer so, das ist eben halt die Frage, wie das bei Reise. Ich glaube, es gibt beide Fälle. Wenn ich jetzt sage, ich habe schon ein Kontingent abgenommen von, ich nehme jetzt mal wieder Lufthansa, ja, die Tickets liegen da, wenn ich sie nicht verkaufe, habe ich Pech gehabt. Ja. Oder ich gehe hin und sage, nö, immer auf Abruf, ich habe zwar das Recht, aber ich habe jetzt nicht da die Tickets bei mir rumliegen. Was habe ich denn dann? Dann habe ich keine Kontrolle oder habe ich dann Kontrolle auf das Recht? Ich habe kein Vorratsrisiko. Also ich sage ja nicht, deswegen sagte ich ja, also ich glaube schon, dass es macht Sinn, dass man sich darüber Gedanken macht, weil ich glaube nicht, dass was man im Moment hat, dass man sagt, das ist alles in sich schlüssig und stimmig. Ja, und auch die also ich teile das auch nicht so ganz mit den Risk and Rewards, dass es immer Kontrolle ist, weil hier steht dann, ich habe Verfügungsmacht über etwas, dann frage ich mich, was ist denn Verfügungsmacht? Ja, was soll das sein? Kein Vorratsrisiko vorher oder nachher zu haben. Ich kann ja Vorräte nehmen und habe das Recht, sie wieder zurückzugeben. Dann habe ich doch Verfügungsmacht, aber ich habe kein Vorratsrisiko.
Doch, das hast du schon. Also du meinst jetzt bezogen auf die Dienstleistung oder bezogen auf ein physisches Gut?
Physisches Gut.
Wenn du ein physisches Gut hast, musst du es in irgendeiner Form mal haben. In dem Moment, wo du sagst, ich nehme es eigentlich nicht, dann kannst du es ja auch nicht zurückgeben.
Kannst aber zurückgeben.
Ja, dann würde ich aber sagen, hast du auch ein Vorratsrisiko.
So.
Zu Risiko des zufälligen Untergangs, wer trägt denn das?
Ja, okay.
Ja, ich meine, das ist ja genau der Punkt. Also ich muss doch in irgendeiner Form ein Absatz- und Bestandsrisiko haben.
Aber Vorratsrisiko umschließt doch auch irgendwo Wertänderung, oder? Die sind für mich jetzt erstmal auch ein Thema Vorratsrisiko.
Schon,
nicht, klar. Dass zufällig da irgendwas untergeht.
Nein, aber sicher, aber die Dinge würde ich doch mit abtesten.
Ja, okay, ja? Aber das ist jetzt im Vergleich zu dem zufälligen Untergang, wird das andere für mich wichtiger sein. Bonitätsrisiko und so. Also, wie gesagt, wenn der Staff selber sagt, das war vorher Risk and Rewards und ist jetzt Kontrolle und sagt, selbst im IFRS 10 bei dem Thema und bei SIG 12, das ist schon ein Unterschied. Wir haben jetzt Kontrolle und vorher war Risk and Reward. Und dann hier zu sagen, nee, das passt aber alles übereinander.
Also ich komme dann wieder zurück. Ich sehe den Unterschied wirklich nicht in der Stringenz, wie ihn der IASB sieht zwischen Risk and Rewards und Kontrolle. Ich sehe Risk and Rewards immer als Kriterien, die ich heranziehe, um zu prüfen, liegt Kontrolle vor, ja oder nein. Für mich sind das eigentlich keine widersprüchlichen Dinge. Ich habe ein Nachweisproblem, genau wie bei IFRS 10 auch. Ich wollte bisher schon all diejenigen konsolidieren, die in irgendeiner Form unter meiner Fuchtel stehen. Das ist relativ einfach, wenn es legale Beziehungen gibt. Wenn es diese aber nicht gibt, habe ich ein Nachweisproblem. Also muss ich in irgendeiner Form einen Indikator finden, der mir anzeigt, ob Kontrollausübung da ist. Und dafür drehe ich dann einfach die Argumentationskette um und frage, wer hat denn am meisten zu verlieren, wer steht denn im Feuer? Ja, der muss ja in irgendeiner Form wahrscheinlich auch die meisten Einflussrechte ausüben können. Und genauso hätte ich das jetzt hier bei der Frage der Übertragung von Verfügungsmacht über Güter, um beim einfachen Fall zu bleiben, genauso gesehen. Das heißt, normalerweise hängen an der Verfügungsmacht die Chancen und die Risiken. Ja, es
du hast mir gerade einen interessanten Halbsatz ganz am Anfang gebracht. Du siehst das so, aber der Standardsetzer, hast du gerade gesagt, das ISB sieht das nicht so, der trennt das klar. Und dann gehen sie hin und sagen, ja, aber es ist trotzdem Risk and Reward. Das ist für mich ein Punkt, wenn der Standardsetzer mir sagt, das ist ein Unterschied. Ich sehe deinen Punkt. So haben wir es ja bisher auch immer. Wir haben Risk and Rewards, war eigentlich die Vermutung lag nahe, der die größten Chancen und Risiken trägt, kontrolliert auch. Der überlässt auch keinem anderen. Exakt. Was natürlich, muss man natürlich auch sagen, nicht immer der Fall ist. Ne? Ich kann natürlich schon die Chancen und Risiken komplett tragen, weil ich jemand anderen was anvertraue. Ich gehe davon aus, der hat mehr Ahnung. Kann natürlich auch geben. Aber das ist für mich so ein bisschen der Punkt, der Widerspruch beim IASB, die sie sagen, das ist ein Unterschied, aber nimm da trotzdem dieselben Indikatoren. Ja.
Also ich glaube, was man hier bei diesem B34a klein b noch ergänzen müsste, oder was, glaube ich, hier der Kern der Frage ist, diese, sage ich mal, zwischenzeitliche Kontrolle, ist die sozusagen ernsthaft? Und das versucht man mit den anderen Kriterien so ein bisschen zu eruieren. Die Fragestellung kann man in der Tat für Güter ja genauso stellen. Also wenn ich sage, ich mache einen Vertrag mit jemandem, kaufe für den für einen Preis X und erst in dem Moment, wo ich bei dem kaufe, kauft der bei einem Dritten für einen Preis Y, dann könnte man auch sagen, ja, der hat für eine logische Sekunde hat der Kontrolle und reicht das dann direkt weiter. Aber da sind wir genau vor der gleichen Frage. Diese logische Sekunde, die ich Kontrolle habe, ist die jetzt ernst zu nehmen im Sinne von, da steckt ein Preisrisiko drin und so weiter. Und dann sind wir irgendwie bei diesen Risk-and-Reward-Kriterien, um zu gucken, ist das eine ernstzunehmende Verfügungsmacht, die vielleicht wirklich nur in der Theorie für eine Sekunde existiert. Aber ich glaube, das haben wir halt schon bei Gütern. Das ist nicht nur bei Dienstleistungen so. Die Frage würde ich da genauso stellen. Und dann würde ich, wenn ich jetzt sage, nee, das ist wirklich nur ein durchlaufender Posten, Preisrisiko, Vorratsrisiko habe ich auch nicht, weil es bei mir im Zweifel nicht mal rumsteht, dann würde man immer diese Agentenrolle annehmen. Ich glaube nicht, dass das nur ein Thema für eine Dienstleistung ist. Aber ich glaube, so ein bisschen von der Tendenz war es, glaube ich, das, also was sie zumindest hier versuchen, weil bislang ist es halt nicht so, dass diese Erkenntnis, ich muss vorher mal Kontrolle gehabt haben, bevor ich was transferieren kann, die ist ja eben vorher jetzt noch nicht explizit im Standard drin gewesen. Und da haben sich ja viele so dran aufgehängt und gesagt, das ist ja gar nicht, das muss ich ja so rum gar nicht testen. Und deswegen war jetzt die, sag ich mal, der Startpunkt hier zu sagen, okay, zumindest mal diese relativ selbstverständliche Anfangserkenntnis, die muss rein. Aber also wenn ich das so höre, muss man sagen, das müssen wir wahrscheinlich viel mehr aufbohren oder im Sinne von, ich nenne es mal sowas wie wirtschaftliche Substanz oder so, da noch dazu schreiben, im Sinne von, was ist denn jetzt hier eine ernstzunehmende Kontrolle, die da zumindest punktuell mal vorgelegen haben muss. Weil so gebe ich dir recht, also Kontrolle zumindest legaliter konstruieren, das ist relativ einfach. Ja, also das...
Ich meine, was erwarten wir dann, was da drinstehen soll? Denn wenn wir jetzt wieder auf die Diskussion kommen, das Recht muss substanziell sein, dann erinnere ich, dass wir da im Grunde genommen gestern eine Diskussion gehabt haben. Ja, also da hatten Sie völlig zu Recht gesagt, also wenn es nicht substanziell ist, ist es auch kein Recht. Also, ne, also ich meine, da drehen wir uns dann irgendwo ein Stück weit im Kreise. Ja. Also ich denke halt tatsächlich, wenn ich so einen Kapazitätsabruf habe, dann kann ich mir nur einen einzigen Fall vorstellen, wo das dann wirklich eine ökonomische Relevanz hätte, nämlich dann, wenn ich über Knappheiten rede. Dann bringt mir dieses Recht etwas. Dann bringt mir das einen Vorzug, dass im Grunde genommen irgendeiner für mich an Dinge rankommt, an die ich normalerweise nicht herankomme. Wenn jemand nur sagt, er kommt als Dienstleistung an etwas ran, was ich aber zum gleichen Zeitpunkt genauso machen kann, ohne dass es auch einen Preisunterschied gibt, dann ist das für mich ein ziemlich deutliches Zeichen, dass das offensichtlich keine Prinzipal-, sondern eine Agentenstellung ist. Ja. Aber die Frage ist, ist das etwas, was wir mit gesundem Menschenverstand auch so lösen können, oder ist es etwas, wo wir sagen, oh, da muss jetzt aber dringend Standard Setting Activity entfaltet werden?
Na, vielleicht reicht es ja auch, wenn der Board endlich mal klar macht, damit dann diese Diskussion nicht sich entzündet mit Legaliter, dass er mal klar macht, nee, Risk and Rewards hat schon viel mit Kontrolle zu tun und nicht diese klare Trennung, sondern wenn man ganz klar reinschreibt und sagt, wir gehen davon aus, wenn jemand die Chancen und Risiken trägt, hier ist die Liste, dass er auch Kontrolle hat. Widerlegbare Vermutung oder so. Wenn er sich dazu durchringt, dann hat man mal zumindest diesen scheinbaren Widerspruch. Nee, das ist ein ganz neues Thema, aber ich nehme trotzdem die alte Liste Risk and Reward mit rein.
Ich würde das begrüßen. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es dazu käme, denn das wäre natürlich ein fundamentaler Umschwung.
Ja, das ist interessant.
Nein, ich meine, es wäre ein fundamentaler Umschwung im Sinne des Boardes, weil er sagt, wir haben der Übergang von IAS 18 auf IFRS 15 ist der Übergang von Risk and Reward zur Kontrolle. Für mich ist das mal ein alter Wein in neuen Schläuchen. Ja. Aber wenn er das eben tatsächlich so konstatieren würde, dann glaube ich, ist es in seinem Sinne tatsächlich ein Fundamentalwechsel.
Die Forderung ist ja auch in der Diskussion schon gekommen, so nach dem Motto, bringt uns doch mal 2, 3 Praxisbeispiele, die jetzt unter IAS 18 anders auslaufen würden als unter IFRS 15, weil ihr irgendwas an dem Kontrollprinzip jetzt anders auslegt als für Risk and Reward. Aber das fehlt ja leider hier den Papieren immer noch. Und es gab natürlich auch in der Diskussion, mal gucken, was da bei der Festbi-Seite rauskommt, auch die Frage, muss man in der Tat ein paar von den Kriterien rausnehmen? Weil schon die Frage haben, also überall da, wo in dem Kriterium Risiko drin steht, das sieht schon erstmal schwer nach Risk and Reward aus, und sind das denn die richtigen Kriterien? Also ich habe es ja auch angedeutet, dass zumindest mal die Gewichtung sich vielleicht verschieben könnte, aber ich würde jetzt auch noch mal nach einem guten, griffigen Beispiel suchen, wo jemand wirklich sagt, also wegen des Kontrollprinzips ist das Ergebnis Prinzipalagent jetzt wirklich ein anderes, als es vorher war.
Wenn ich allerdings mal tatsächlich nochmal den Transfer ziehe zu IFRS 15, wo wir auch sagen, da haben wir ein Kontrollprinzip drin. Da wird Kontrolle ja auch definiert als Teilhabe an Variabilitäten. Und Variabilitäten sind ja nichts anderes als Risk and Rewards, oder?
IFRS 10. Ich habe das immer so verstanden, dass Kontrolle ist nur ein Oberbegriff, und das ist so wie, und Risk and Rewards ist ein Merkmal von Kontrolle, wenn ich Kontrolle habe.
Den Indikator im Prinzip, genau, oder eine Operationalisierung.
Kontrolle geht mit Risk and Rewards einher.
Aber dann würden wir ja sagen, im Grunde genommen, dann haben wir eigentlich diesen dogmatischen Unterschied zwischen Risk and Rewards auf der einen Seite und Kontrolle auf der anderen Seite so nie gesehen, sondern gesagt, das eine ist eine Operationalisierung des anderen, oder?
Beispiel wieder mit einer Konsolidierungsfrage. Da ist man früher wirklich hingegangen in diesem Fall und gesagt, wer hat die Mehrheit der Chancen und Risiken? Das spielt mittlerweile keine Rolle mehr. Wenn ich kontrolliere und habe nur 5% Variabilität, ich muss nur etwas Variabilität haben, reicht das? Also, ja, aber trotzdem, ich würde nicht sagen, das ist alles gleich. Und selbst wenn wir das hier so sehen, das können wir ja im stillen Kämmerlein hier alle so sehen, wenn das Board mir auch das Problem keine anderen Beispiele bringt, aber sagt, nee, das ist was anderes, dann sehe ich doch schon die Diskussion in der Zukunft. Was soll ich denn da...
Richtig, da Gio, aber jetzt hast du natürlich einen Punkt mit eingebracht, nämlich die Frage der Mehrheit der Chancen und Risiken. Hier ging es ja nur mal um die Frage, spielen Chancen und Risiken denn überhaupt eine Rolle? Und da würde ich sagen, gut, solange ich in IFRS 10 mit Variabilitäten arbeite, spielen die ja offensichtlich eine Rolle. Über das Ausmaß kann man sich da noch Gedanken machen, oder nicht?
Dann kann ich natürlich schon zu anderen, dann kann ich schon Beispiele konstruieren, wo ich unter 18 andere... Wenn ich sage, es reicht schon aus, dass ich nur ein bisschen Variabilität habe, aber der andere hat die Mehrheit. Also ja auch, ich sage ja auch, es muss ja eigentlich normal denkend so sein, dass jemand nicht jemand anderem die Kontrolle überlässt. Jetzt die Frage ist immer, wir reden immer über Kontrolle. Ich habe immer schon mal, was ist denn das eigentlich? Physische Kontrolle, Lee, was ist denn das? Überlässt, und ich behalte aber die Mehrheit der Chancen und Risiken. Ja, da kann ich mir nur, man mag es Fälle geben, aber die werden sehr selten sein. Klar, aber das Board erzählt mir die ganze Zeit steif und fest, nee, das ist jetzt ein Paradigmenwechsel. Ja? Und ich, weil, ne, da gerade eine Reaktion, dann schreibt das doch mal rein, das wird das Board nie machen, bestätigt das. Also deswegen, ich sage nur, ich finde es gut, dass man sich damit beschäftigt, zumindest mal. Was auch immer dabei rauskommt, zumindest hat man mal dieses Thema erkannt und auch beim Staff anscheinend erkannt, da gesagt, naja, da knirscht es ein wenig und vielleicht bringt es ja das Board dazu, dann doch mal irgendwas, vielleicht ein bisschen seine ganz klare Trennung da zu ändern. Ja.
Ich würde sagen, was ich zumindest jetzt von der Grundtendenz ganz gut finde, ist, dass man, also klar wird das Ganze unter der Überschrift PA erstmal aufgemacht, aber man geht hier ja schon an eine grundsätzliche konzeptionelle Frage nochmal ran, nämlich genau die Frage, was ist denn jetzt genau Kontrolle, wie grenzen sich diese Goods and Services ab, was kann ich überhaupt kontrollieren, wie funktioniert so ein Transfer? Also vieles von dem, was hier diskutiert wird, das kann ich ja auch losgelöst von Prinzipalagenten für jede andere Transaktion eigentlich genauso diskutieren. Ja, dann müssen wir mal gucken, was jetzt noch heute bei der Diskussion rauskommt. Das wird wahrscheinlich auch so ein Punkt sein, den man dann nochmal im Einzelnen sich anschauen muss, wenn wir ein konkretes Wording haben, wie das umformuliert aussehen soll. Ne? Das ist ja jetzt alles noch im Fluss. So, das sind die fachlichen Themen, die noch virulent sind und waren. Wollen wir mal gucken, ob es das dann jetzt war für den Exposure Draft im Juni. Rein zeitlich gesehen müsste das eigentlich so sein, sonst kommt man jetzt ein bisschen da in Bredouille. Also im Moment sehe ich auch nicht, dass noch was Neues hochkommt. Und ich hatte es ja beim letzten Mal schon angedeutet, es gibt ja schon Überlegungen, ob und in welcher Form man die Inputs der TRG jetzt nach dem Sommer eigentlich verwerten möchte und wie weit man das ganze Spielchen dann noch treibt. Aber die Entscheidungen sind ja bis jetzt noch nicht zu treffen gewesen und sind auch bewusst nicht in den Wortsitzungen nochmal aktiv aufgegriffen worden. Insofern würde ich jetzt mal tippen, dass die, sage ich mal, 13 Issues, die sie jetzt sozusagen in der Tabelle gesehen haben, auch erstmal eine Zäsur sind nach aktuellem Stand.
Wir sind gestern ja ganz kurz auch an der Agenda für die neue AC-Sitzung jetzt vorbeigekommen und die Frage, was machen wir jetzt mit einer womöglichen bestehenden Einrufung einer Support Group für Leases? Ich glaube, die Frage kann man genauso wenig wegdiskutieren wie die Frage, sollen wir eigentlich in irgendeiner Form die TRG für Revenue Recognition weiter aufbehalten? Ich denke, was mir wichtig ist, dass der IASB eigentlich nur die Möglichkeit hat, den Prozess weiter zu moderieren oder dafür zu sorgen, dass andere das übernehmen. Aber ich kann eine Diskussion nicht tatsächlich platt machen damit. Ich kann nicht sagen, ich verbiete im Grunde genommen, dass in irgendeiner Form jemand darüber diskutiert. Das werde ich nie schaffen. Wenn Unsicherheit besteht und bei einer neuen großen Regelung ist das zu erwarten, dass das passiert, dann glaube ich, wäre der Standardsetter einfach schlecht beraten, wenn er sagt, ich überlasse das Feld jetzt anderen, den WP-Gesellschaften oder den Regulatoren oder noch irgendeinem ganz anderen Forum. Das Beste, was er doch tun kann, ist in irgendeiner Form, dass er das Ganze bündelt, kanalisiert und dann in der Tat sich Gedanken dazu macht, was ist jetzt tatsächlich dabei hochgekommen, was wir offensichtlich übersehen haben oder was in einer völlig anderen Weise draußen gesehen wird, als wir das mal intendiert haben. Dann muss er sich halt überlegen, was er damit macht, ob er das in den Themenspeicher setzt und beim PIR wieder aufruft oder ob er sagt, oh, das war jetzt aber ein ganz großer Betriebsunfall, da müssen wir vorzeitig ran. Ich meine, das haben wir mal ganz ehrlich früher bei anderen großen Standards genauso gemacht. Wir haben halt nur keine formelle Arbeitsgruppe einberufen. Ja, aber wenn ich mir überlege, ich hatte es immer wieder gesagt, wie häufig IAS 39 geändert worden ist, bevor der Standard erstmalig anzuwenden war, dann haben wir dort einen ähnlichen Prozess gehabt. Ja, dass wir jetzt alle alert werden und sagen, oh, das dürfen wir aber jetzt nicht nochmal machen, das war ein Fehler. Ich sehe das nicht unbedingt als Fehler. Ich sehe vielleicht eher, dass man die falsche Erwartungshaltung geweckt hat. Und das ist für mich eher ein Kommunikationsthema als die Frage, soll man eine Support Group in irgendeiner Form einrichten?
Ich sehe das Argument natürlich, dass man sagt, da hat man es ein bisschen formalisiert, um große Bugs rauszuholen. Wobei ich mich natürlich frage, ich meine, wie lange haben die am Leasing-Standard gesessen, lange an IFRS 15? Und sagen wir jetzt, hängen wir noch mal ein Jahr hinten dran und jetzt finden wir auf einmal die ganz großen Dinger. Finde ich dann auch ein bisschen befremdlich. Was mich an dem Vorgehensweise, und ich bin ja dem durchaus kritisch gegenüber, als wir ja auch nochmal darüber gesprochen haben. Ich habe die Einrichtung für den IFRS 15 erstmal so verstanden, das ist ja schön gescheitert, dass man gesagt hat, wir wollen aufpassen, das ist ein Converged Standard, dass da wenn da was geändert wird, es zusammengemacht wird. Und das sehen wir jetzt, das können wir ja vergessen, das können wir ja ad acta legen. So, und dann würde ich sagen, wenn das war für mich der Hauptgrund, wenn das nicht greift, dann macht so eine Gruppe keinen Sinn, wenn es auch mal Leasing macht keinen Sinn, weil da schaffe ich mehr Unsicherheit im Markt. Ist das jetzt authoritative? Was ist da? Was der Staff da sagt? Dafür haben wir das IFRIC. Und wenn da Sachen hochkommen wie der hier, dann kann das IFRIC und dann muss das IFRIC sich dann auch öffnen. Ich weiß noch, zu meiner Zeit haben wir gesagt, ein Standard, der noch nicht anwendbar ist, da sagen wir nichts zu. Da muss man dann sagen, doch, da sagen wir was zu. Ja, da kann ich halt nicht mit Diversity in Practice, weil da gab es auch mal Expected Diversity in Practice, gab es auch. Das wäre für mich dann etwas, wo ich sage, da gibt es eine Institution und da weiß auch jeder, was ich von dem, was da rauskommt, zu halten habe und nicht hier eine TRG und eine ITG und weiß ich nicht was einrichten. Also da.
Das war genau die Frage, die ich schon mal gestellt habe. Wie gesagt, wenn die TRG mehrheitlich irgendwie eine Meinung hat, so, und es kommt ein Potential Agenda Item Request genau zu dem Thema, muss man das nochmal aufgreifen beim IC oder können wir sagen, ja, das ist doch schon eigentlich schon mal durch den Wolf gelaufen. Nein, klare Ansage ist, klar, muss nochmal aufgegriffen werden. Insofern ist natürlich da die Bedeutung auch oder der TRG oder so, gerechterweise, weil einen richtigen Due Process dabei gibt es ja nicht, kann man allenfalls eben als Radar Screener oder so sehen, um die Themen zu kanalisieren.
Also ich würde diese TRG oder diese Supportgruppen sehe ich eher als Responsiveness des Standardsetters. Und der Standardsetter hat ja ein Kommunikationsproblem. Und wenn man so eine Gruppe hat, dann geht man natürlich in den Markt und steht also nicht nur da und schmeißt den Standard hin nach dem Motto friss oder stirb, sondern wir stehen hier als Standardsetter, wir stehen zur Verfügung, wir können mit unserem Staff diskutieren, was die gedacht sich haben bei der Standardentwicklung. Der Staff steht für Erläuterung und für Rückfragen zur Verfügung. Und genau dafür würde ich das nutzen. Sie haben schon vollkommen recht. Herr Barkow muss natürlich die Erwartungshaltung an so eine Gruppe, muss man ganz klar definieren und abgrenzen, dass natürlich aus einer TRG die Erwartungshaltung kann nicht sein, dass man den Standard nochmal aufbohrt, sondern das muss sowas sein wie eine Einführungsgruppe und wir geben Anwendungsleitlinien über das, was im Standard und in den Illustrative Examples drinsteht. Wenn also einer eine Frage hat, wie ist das anzuwenden, dann stehen wir als Staff, als Board zur Verfügung. Dann sollte sich auch mal ein Boardmitglied da mal so sehen lassen bei so einer bei so einem Treffen von so einer Supportgruppe und dann halt für Anwenderfragen zu verfügen. So würde ich das aufsetzen. Ich würde das nicht als Body, um den Standard nochmal aufzubohren, ganz sicher nicht als Interpretationsbody, sondern mehr so aus einer Marketingstrategie raus. Ich vermarkte mein Produkt. Also bislang ist ja immer die Produktvermarktung beim ESB, sobald das irgendwie fertig ist, hört die Produktvermarktung auf. Vielleicht sollte man da halt das mal so drüber nachdenken, dass eine Produktreife halt auch noch nach dem fertig schreiben. Also man kann nicht einen Füller einfach fallen lassen und dann sind die Leute nicht mehr greifbar, sondern wenn man sein Produkt vermarkten möchte, muss man halt auch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Ja, nein, es gibt, aber ich glaube, es gehört natürlich dazu als globaler Standardsetter, dass man halt auch für sein Produkt halt hinterher noch für Rückfragen zur Verfügung steht. So, und da, so würde ich diese Erwartungshaltung dann auch sehen und die würde ich dann aber auch klar dokumentieren, dass das mit der Convergence, das ist natürlich klar falsch formuliert gewesen.
Ich stehe doch zur Verfügung, ich habe doch Möglichkeiten, ich mache doch...
Ja, aber Sie sehen ja die Themen, die da kommen, das sind für die Revenue-Gruppe, wir waren am Anfang mal 40 Themen oder so. Wollen Sie 40 Themen ins IFRIC landen?
Ja, aber das sind doch, ja, im Moment, das passiert doch gar nicht. Von den 40 Themen, wie viele waren denn aus den USA?
Die waren woanders. Ja. Natürlich kamen die ursprünglich aus den USA, aber das wird bei Leasing genauso sein.
Ja, nur ich sag jetzt mal, dann würde ich vielleicht, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, da waren wir nicht so, der kam sogar, glaube ich, von EFRAG oder wo auch immer her, der Punkt zu sagen, bevor ein Standard finalisiert wird, machen wir erstmal einen Code Run. Das würde ich machen, bevor er finalisiert ist. Nicht das Ding rausgeben, dann mache ich eine TRG und fange dann an, noch rumzufuchteln und sage, nee, müssen wir vielleicht doch noch was ändern und so weiter. Das ist doch gerade für die
Anwender. Es geht nicht um ändern.
Das ist doch für die Anwender, was die Vermarktung angeht, das Allerschlimmste. Es gibt jetzt ja viele Unternehmen, die auf der Basis des jetzt Verabschiedens schon was gemacht haben und jetzt fängt man an, nachdem verabschiedet ist. Dann muss ich diese Vermarktung oder wie auch immer, die muss ich dann vorlagern. Dann muss ich wirklich mal. Also ich weiß halt nicht, wenn es nicht um ändern geht, dann brauche ich sowas nicht. Also dann kann ich auch sagen, auch hier Anwenderhinweise, ja, ist das jetzt authoritative oder nicht? Da ist eine Gruppe zusammengewürfelt, ja, die haben aber eigentlich nichts zu sagen.
Also zu sagen, in der Tat, ich habe eine Gruppe, der ich kein Mandat gebe, aber trotzdem erwecke ich den Anschein, als hätte sie ein Mandat, ist, glaube ich, das eigentliche Problem. Ich denke, der Punkt, den du angesprochen hattest, das Mandat von IFRIC auszuweiten und zu sagen, ihr sollt euch auch mit Standards beschäftigen, die im Zweifelsfall noch nicht in der Anwendung sind, hielte ich für einen möglichen Weg. Denn ich meine, machen wir uns nichts vor, ein Standard, der wirklich prinzipienorientiert ist, kann ex definitione eigentlich nicht jeden Sachverhalt, der irgendwo in der Welt existiert, abgreifen. Und es ist nicht auszuschließen, bei allem Outreach, den ich in irgendeiner Form mache, bei den ganzen Redrafts, die ich gemacht habe, dass irgendwo doch ein Punkt hochpoppt, den keiner gesehen hat. Wo aber jeder konzidiert, wenn er das über den Standard legt, dass da irgendwo Dünnpfiff rauskommt. Und dann ist die Frage, gut, sagen wir jetzt einfach, gut, Pech gehabt. Oder sagen wir, da müssen wir dann eigentlich fairerweise nochmal was tun. Denn hätten wir es vorher gewusst, hätten wir wahrscheinlich auch was getan. Ich denke, der Punkt ist real. Da muss man in irgendeiner Form eine Handlungsalternative belassen. Die Frage, wie man umgeht mit konvergierten Standards, glaube ich, muss man sich grundsätzlich nochmal überlegen. Denn wir haben auf dem Multilateral Network ja nochmal relativ deutlich gehört, dass auch bei IFRS 3 und dem amerikanischen Pendant offensichtlich die konvergierten Standards in der Anwendung massiv auseinandergelaufen sind. Das heißt, da hat man keine Support Group irgendwo gehabt, aber trotzdem wurden eben bestimmte Formulierungen, die identisch sind im Standard, in den USA völlig anders gelesen, als das im Rest der Welt ist. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Ich denke nach wie vor, also irgendein Forum zu schaffen ist okay. Die Frage, die man sich stellen kann, ist, sollen das völlig unbeteiligte neue Personen sein oder sagt man, das Forum soll im Grunde genommen aus einer, wie auch immer, Untergruppe von Boardmitgliedern plus Staff beider Boards meinethalben sein, bei denen als After-Sales-Management im Grunde genommen Fragen angelandet werden könnten, bevor man dann sagt, man gibt es dann direkt an IFRIC. Ich meine, ich erinnere mich an diese Fragestellung, diesen Komplex, den ihr da hattet, das ist die IFRS 11, ja, wo ursprünglich auch mal, was waren es, 28 Sachverhalte oder so waren, die ihr dann bis hier eingedampft habt. Aber im Grunde genommen ist das ja durchaus etwas Vergleichbares. Hätten wir jetzt gesagt, wir hätten ein Päckchen mit 40 TRG-Fällen dahin gegeben, die ihr dann auf 13 oder 2 oder wie auch immer eindampft, wäre das genau dasselbe gewesen, oder?
Aber man muss, glaube ich, ganz schwer aufpassen. Man darf natürlich nicht zu viel von einem neuen Standard, dürfen nur ganz kleine Teile ans IFRIC gehen, weil wenn von einem neuen Standard der rauskommt, dann nehmen wir mal IFRS 11, da gehen dann 15 Themen direkt ans IFRIC, dann fragt man sich natürlich, was habt ihr denn da für ein Standard-Setting gemacht?
Und das hat man ja im Prinzip versucht, eleganterweise zu umgehen, indem man gesagt hat, und das kann man durchaus auch wiederum kritisch sehen, nein, der Standard ist ja total in Ordnung. Also hier habt ihr unsere Non-Interpretations, so, die führen wir mal zusammen. Damit zeigen wir euch, dass der Standard in Ordnung ist. Ich bezweifle aber, dass jemand, der diese Non-Interpretation nicht gelesen hat, den Standard tatsächlich so anwenden kann und dass es da tatsächlich dann nicht zu einer Divergence in Praxis kommen würde. Also eigentlich erfüllt diese Non-Interpretation einen anderen Zweck, nur hat man so verpackt, um nicht den Anschein zu erwecken, dass der Standard von Anbeginn an konzeptionell vielleicht noch hätte noch besser sein können.
Ich sag mal, lange Rede, kurzer Sinn. Für das Thema Fortbestand der TRG und Aufsetzen möglicherweise neuer TRGs, die dann jetzt ja im Advisory Council besprochen werden, kann man das ja durchaus dem Board mal mitgeben und sagen, die Diskussion abzuwürgen ist definitiv falsch, dass man aber sich nochmal klarer macht, wie man diese Diskussion kanalisieren kann, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme und Ausdehnung des Mandates von IFRIC, das sollte man schon nochmal überlegen. Und das halte ich auch durchaus für einen validen Punkt. Und wenn ich tatsächlich über konvergierte Standard nachdenke, dann muss ich im Zweifelsfall überlegen, ob ich in irgendeiner Form die Interpretationseinheiten zusammenarbeiten lasse, also IATF und IFRIC. Das richtig, Information, nur ich sag mal jetzt nicht unter diesem TRG-Format, dann müsste man das eben tatsächlich als Mandat zumindest auf der IASB-Seite erweitern, denn ich denke, bei IATF geht das. Ja.
Das war jetzt auch die Haltung in der IFRS-Arbeitsgruppe bei ESMA, also da wurde jetzt auch gesagt, TRG zu allen möglichen Themen aufmachen, wäre vielleicht die Konsequenz, wenn man die Gruppe ewig weiter behält und man plädiert auch eher dafür, dass IFRIC sich halt öffnet, auch noch nicht finalen Standards und wollte das so auch an das IASB weitergeben.